SRF 2 Kultur.
Als der Architekt Jörg Grüter kürzlich im Internet recherchierte, stieß er auf eine Publikation, die zwar seinen Namen trug, deren Titel er aber nicht lesen konnte, denn sie war in persischen Schriftzeichen gesetzt und im Iran herausgegeben worden. Dort war der Architekt, wie er verblüfft feststellte, nicht nur ein gefragter, sondern auch ein bekannter Mann. Er war ohne seines Wissens zu einem Architekturklassiker avanciert. Abenteuer Architektur, eine Sendung von Maya Brandle. Jörg Grüter, Architekturprofessor an der Berner Fachhochschule, stolperte per Zufall im Internet über eine Publikation, die seinen Namen trägt. Lesen, worum es darin ging, konnte er nicht. Er vermutete, sie sei in arabischer Sprache abgefasst.
Ich habe das einer arabischen Buchhandlung in Zürich geschickt und die haben mir dann zurückgeschrieben, das sei Farsi, also nicht arabisch. Dann habe ich das weitergeleitet an eine Bekannte, deren Großeltern aus Persien kamen, und die hat das dann irgendwie einem Onkel geschickt in Teheran. Der hat dann zurückgeschrieben, ja, das sei ein Buch, das könne man in jeder Buchhandlung kaufen.
Und dieses Buch sei Pflichtlektüre an verschiedenen iranischen Universitäten. Ein Buch, das Jörg Grüter vor vielen Jahren hier in der Schweiz geschrieben hat.
Der Titel ist Ästhetik der Architektur. Es geht um Architekturwahrnehmung. Erschienen ist das im Kohlhammer Verlag in Stuttgart vor 25 Jahren. Und das ist schon lange vergriffen. Das kann man nicht mehr kaufen. Ich habe mich auch nicht mehr darum gekümmert, also für eine zweite Auflage so. Und dann eben, als ich gesehen habe, dass es das auf Farsi gibt, habe ich mich erkundigt bei Kohlhammer Verlag in Stuttgart. Die haben mir gesagt, sie wissen nichts von dem. Die haben mir dann aber auch gesagt, dass es eine Vereinbarung von Bern gibt. Das gibt es um rechtliche Autorenrechte und der Iran, der ist dort nicht Mitglied. Und deshalb konnten sie das einfach kopieren ohne unser Wissen.
Geärgert hat er sich nicht, eher amüsiert darüber, dass sein Buch, das in der Schweiz eine kleine Auflage von 3000 Exemplaren erreicht hat, im Iran bereits 50.000 Mal verkauft worden ist.
Ist in zwei verschiedenen Versionen erschienen, also eine Schwarz-Weiß-Version, das ist wahrscheinlich die günstigere, die billigere Version, und dann gibt es aber auch eine farbige Version mit farbigen Fotos, alles kopiert natürlich aus meinem Buch. Man hat mir gesagt, 50.000 Exemplare bis jetzt, und ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich eigentlich daran bin, das Ganze zu überarbeiten, also ganz neu zu machen, weil heute macht man das ja anders wie damals, und die erste Reaktion war immer, ja, kannst du uns das gerade schicken, wir drucken es dann wieder. Also wieder schwarz, oder?
Nein, geärgert hat er sich nicht. Eher gefreut, denn Jörg Grüter war früher schon zweimal im Iran gewesen, zunächst als Tourist und dann vor 10 Jahren zusammen mit seinen Studierenden.
Da haben wir eben die Art University in Isfahan besucht. Und das hat mir eigentlich sehr gefallen, weil der Isfahan ist eine fantastische Stadt, eine alte Stadt. Und die Schule, die ist mitten im Zentrum, in alten Gebäuden. Dann habe ich dann eben die Schule kontaktiert dort, habe ihnen geschrieben. Und die haben dann sofort zurückgeschrieben, ja, es würde sie sehr, sehr freuen, wenn ich kommen würde und so weiter. Und so hat das dann begonnen.
Abenteuer Architektur in einem Land, das bei uns vor allem bekannt ist wegen seiner bedenklichen Menschenrechts- und Atompolitik und deshalb bei den Touristen nicht gerade zu den beliebtesten Destinationen zählt. Ein Land aber mit einer vielschichtigen Geschichte und einer langen Architekturtradition. Der Schweizer Architekt Jörg Grüter reiste also letztes Jahr in den Iran für 2 Monate und wurde dort wie ein alter Bekannter mit offenen Armen empfangen, als Bestsellerautor in Architektenkreisen bestens bekannt.
Ich wurde dann oft verglichen, zum Beispiel mit Charles Jenks oder Befsner oder Gideon, also die alten traditionellen Schriftsteller über Architektur, und das ja, kam mir dann immer sehr komisch vor. Also es haben mich auch gefragt, ja, kennst du Charles Jenks, wie triffst du ihn manchmal? Und musste ich sagen, nein, leider nicht, oder?
Aber, meint er immer noch lächelnd, es war schon so, dass man ihn kannte und er deswegen weit im Land herumreisen konnte.
Und ich musste oder ich durfte überall Vorträge halten an verschiedenen Universitäten, aber auch in Architekturvereinen und so weiter. Und ich musste zum Beispiel auch irgendwo mal ein Wettbewerb in der Jury mitmachen. Oder es war auch so, dass wir einmal sind in einer Moschee gewesen, haben die Moschee angeschaut. Dort war dann gerade ein Fernsehteam, das eigentlich die Moschee filmen wollte. Dann hieß es plötzlich, ja, das ist ja der Grütter. Da musste ich dann ein Interview geben am Fernsehen. Also das war immer sehr, sehr komisch irgendwie.
Sein Buch befasst sich mit Wahrnehmung und das große Interesse daran im Iran hat damit zu tun, dass die iranische Ausbildung der Architekten eine ganz andere ist als bei uns, wie Jörg Grütter bald einmal feststellen konnte.
Man diskutiert zum Beispiel darüber, was ist der Unterschied zwischen einer alten römischen und einer alten griechischen Säule.
Und auch in der Architekturforschung befassen sich die Iraner oft mit Themen, die aus unserer Sicht etwas seltsam anmuten.
Also zum Beispiel werden Themen untersucht, wie wo ist der Zusammenhang zwischen der Kopfbedeckung der Mullahs und den Kuppeln der alten Moscheen. Also die sind ja beide rund. Da werden Doktorarbeiten geschrieben über diese Themen. Aber eben, was gibt es eigentlich für Arten von Räumen? Wie sind die Räume zusammengehängt? Was spielt das Licht für eine Rolle? Also eigentlich grundsätzliche Fragen der Architektur, der Architekturwahrnehmung auch, Themen, die uns hier auch interessieren, die werden eigentlich zu wenig untersucht.
Solche etwas eigenwillige Forschungsansätze sind weniger religiös bedingt als vielmehr historisch, stellt Jörg Grütter fest.
Ich glaube, auch bei uns hat man vor 100 Jahren auch sich nicht mit Raum beschäftigt, sondern vielleicht eher mit Stilen. Also was ist der Unterschied zwischen einer romanischen und einer gotischen Kirche? Und das geschieht dort jetzt eigentlich auch noch.
Jörg Grütter hat schon in Japan oder in den USA gelebt und er hat die architektonischen Ästhetiken dieser Länder auch in seinem Buch aufgegriffen. Jetzt aber begann er sich vermehrt mit der iranischen Architektur zu beschäftigen. Eine Architektur, die sehr stark geprägt ist durch die spezielle Lage des Landes zwischen dem Kaspischen Meer und dem Persischen Golf. Dort kreuzen sich zahlreiche alte Handelsstraßen und legendäre Herrscher haben in diesem Raum diverse Großreiche errichtet. Im 6. Jahrhundert vor Christus zum Beispiel das Großreich der Achämeniden, das sich vom heutigen Griechenland bis zum heutigen Indien erstreckte. Dann eroberten muslimische Araber die Region. 500 Jahre später wurden sie abgelöst von den Mongolen und ab 1500 gründeten die Safawiden ihr Großreich. Es reichte von der heutigen Türkei über Georgien bis nach Afghanistan. 400 Jahre dauerte ihre Herrschaft.
Dieses Safawidenreich, das war ein architektonisch gesehen eine sehr wichtige Periode. Schah Abbas der Erste hat die Hauptstadt Isfahan gegründet damals. Und er ließ zum Beispiel etwa 30.000 Handwerker kommen, Künstler und Handwerker, und hat eigentlich all die großen Bauten errichten lassen. Viele der Handwerker kamen damals aus Armenien, waren Christen eigentlich. Also das ist auch noch ein interessanter Aspekt.
Unter Schah Abbas wurde auch der große Platz von Isfahan gebaut, ursprünglich als Polofeld gedacht. Er gilt bis heute als einer der größten Plätze der Welt, begrenzt durch eine riesige Moschee und einen Empfangspalast. Beide intakt und stark prägend für den Charakter der alten Stadt.
1722 sind die Osmanen, also die späteren Türken, eingezogen im Iran und haben das Land besetzt. Später kamen die Russen aus dem Norden im 19. Jahrhundert oder die Briten auch im 19. Jahrhundert. Also das Land wurde immer wieder besetzt und durch diese Besetzungen, aber auch durch das, dass das Land eben ein Durchzugsland war für die Handelsleute, gibt es eben sehr viele Einflüsse aus verschiedensten Regionen.
Jörg Grütter hat Fotos mitgebracht von Bildern aus dem Empfangspalast zum Beispiel. Porträts von asiatischen Frauen. Dies zeugt von starken Einflüssen aus China, erklärt er. Und dann auch Fresken mit Abbildungen von Landschaften und Schlössern, die an Bayern erinnern und an das von Ludwig II. Erbaute Märchenschloss Neuschwanstein. Die ganze Pracht eingebettet in typisch islamische Blumenranken. Dazu russische Spiegeldekorationen, Privathäuser mit Giebeldächern und riesigen Veranden in Anlehnung an die Kolonialbauten des britischen Empire.
Die Herrscher der Safaviden, die waren eigentlich sehr offen. Also die haben auch westliche Kultur aufgenommen. Die haben sich nicht, die islamischen Regeln waren nicht ganz so streng damals. Deshalb konnten sie eben auch etwas abbilden, also Personen und so weiter, was eigentlich verboten ist im Islam, oder? Also alles Lebende ist eigentlich verboten, aber das haben sie dann trotzdem gemacht.
Problematisch hingegen wurde es, als nach dem Ersten Weltkrieg die Regentschaft der Pahlavis begann, des letzten Schahs und dessen Vater.
Der Vater des letzten Schahs, das war ein Bauernsohn, der sich an die Macht geputscht hat. Und diese beiden Pahlavi, die wollten eben die westliche Kultur einführen. Sie waren der Meinung, dass alles iranische altmodisch ist, dass man es eben verwestlichen muss. Ein Vorbild für sie war auch damals Kemal Atatürk, der ja Ähnliches gemacht hat. Also zum Beispiel wurden im Iran dann die traditionellen Kleider verboten. Die Leute mussten sich westlich kleiden.
Und damit habe das Land seine kulturelle Identität, jedenfalls in architektonischer Hinsicht, verloren. Eine tragische Entwicklung, meint Jörg Grütter.
Der zweite Schah, also der letzte Schah, der war eigentlich sehr widersprüchlich. Er hat einerseits eben, wollte er alles verwestlichen, andererseits wollte er von der Größe des persischen Weltreiches, also das 2500 Jahre alte Reich der Achämeniden, das wollte er wieder aufleben lassen.
So ließ er beispielsweise 1971 die Ruinenstadt Persepolis renovieren und zelebrierte eine 2500-Jahresfeier unter großem Aufwand und in Anwesenheit zahlreicher Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Jörg Grütter wurde im Iran als Bestsellerautor eines Lehrbuches über Wahrnehmung der Ästhetik mit offenen Armen empfangen, wurde eingeladen von zahlreichen Universitäten und Schulen und dort immer wieder gefragt, wie die angehenden Architekten und Architektinnen im Iran Altes mit Neuem verbinden könnten. Eine Frage, die Jörg Grütter, je mehr er über den Iran erfuhr, zunehmend selber zu beschäftigen begann.
Die große Frage, die dann eben entstanden ist, das war, wie kann eine spezifisch iranische, moderne Architektur aussehen? Also wie kann man das machen, ohne dass man einfach alles kopiert, was westlich ist, ohne dass man aber auch einfach traditionelle persische Elemente appliziert und dann dahinter etwas ganz anderes baut? Und das Ziel wäre eigentlich eine Synthese aus der großen iranischen Baukunst mit den heutigen technischen Möglichkeiten für die heutigen funktionalen Anforderungen. Das wäre eigentlich das Ziel.
Einfacher gesagt als getan und doch oft versucht im Iran. Das Resultat scheint Jörg Grütter nicht zu überzeugen.
Also einer von ihnen ist zum Beispiel Reza Ghanei. Ich habe ihn mehrere Male getroffen und habe auch mit ihm über dieses Thema diskutiert. Er hat zum Beispiel in Isfahan die große Bibliothek gebaut. Ich habe ihm das erste Mal gesagt, mich erinnert das ein bisschen an Aldo Rossi, an einen italienischen Architekten. Das wollte er gar nicht hören. Ich habe das war ein Fehler. Er will nichts mit der westlichen Architektur direkt zu tun haben. Und er hat zum Beispiel vor das Gebäude, hat er eine gitterartige Wand gestellt, die eigentlich auch die Gebäudeteile hinter dieser Wand zusammenfasst, zu einer Einheit. Und das ist ein Element, das man sehr viel findet, auch in der traditionellen Architektur. Das ist einerseits, war das früher ein Sonnenschutz auch, aber es war auch ein Sichtschutz. Also man konnte von innen nach außen schauen, aber man konnte umgekehrt nicht ins Gebäude schauen.
In derselben Bibliothek hat der Architekt einen Turm bauen lassen. Dieser ähnelt sehr stark einem Turm aus Persepolis, der 2500 Jahre alt ist.
Man weiß nicht genau, was das für ein Turm ist. Wahrscheinlich war es eine Art Feuerheiligtum. Also hier hat er das versucht, das zu übernehmen. Aber für mich sind eigentlich auch diese Lösungen ein bisschen fraglich.
Ähnlich fraglich wie die Versuche eines anderen modernen iranischen Architekten.
Bram Diba, 1977, also schon älter, ein Museum für zeitgenössische Kunst in Teheran. Er hat das Motiv der Windtürme übernommen. Also im Süden vom Iran gibt es diese Windtürme, die eigentlich eine Art natürliche Klimaanlage sind. Und er hat versucht, über diese Türme eben Licht in die Innenräume zu bringen in seinem Museum. Also formal etwas Ähnliches irgendwie, funktional etwas anderes.
Traditionelle Formen, moderne Funktionen. Für Jörg Grütter keine Lösung, aber immerhin ein Versuch, den alten Iran mit dem neuen Iran in Verbindung zu bringen. Dies im Gegensatz zu den vielen modernen Wohnhäusern und Bürogebäuden, die ebenfalls modern gebaut werden, die aber die alte Tradition nur noch applizieren als Dekoration.
Bei einem Wohnhaus mit 5-6 Geschossen, da hat man einfach eine Wand vorgebaut mit einem Oval, ausgeschnittenen Oval. Das führt dann dazu, dass sie bei gewissen Balkonen gar nicht mehr raussehen können. Also da geht es um reinen Formalismus.
Reiner Formalismus, der zuweilen bizarre Gebäude hervorbringt. So wurde zum Beispiel in Kerman das architektonisch legendäre Hotel Burj Al Arab in Dubai teilweise kopiert und als halbes Gebäude einem anderen Gebäude angehängt. Wie soll man im Iran mit seiner Architektur umgehen? Wie das Alte mit dem Neuen verbinden? Wie bauen in Zukunft? Jörg Grütter, willkommener Gast im Land, hatte viele Einblicke erhalten in unzählige Gebäude, auch solche, die normalerweise nicht zugänglich sind.
Ja, das war natürlich eben die spannende Seite und mir sind natürlich dann auch viele Türen geöffnet worden, die normalerweise nicht offen sind.
So wäre er zum Beispiel gerne auf das Minarett der großen Moschee gestiegen.
Es ging eigentlich nicht, also vor allem für mich als Ausländer nicht und als Nicht-Muslim und so weiter war das natürlich ein Problem. Man hat mir dann gesagt, ja, man müsse da in Teheran eine spezielle Bewilligung einholen und das hat dann plötzlich doch geklappt. Ich konnte dort dann plötzlich auf sein Minarett hinauf und habe natürlich die wunderbare Aussicht genossen, konnte viel fotografieren auch und das waren schon sehr spezielle Momente natürlich. Also meine Begleiter, die durften dann auch nicht mitkommen, musste dann allein dort hinauf und das war speziell. Und so gab es Verschiedenes, das eben sehr speziell war und das hat natürlich diese 2 Monate auch sehr spannend gemacht.
Spezielle Aussichten von der Höhe des Minaretts herunter und dann aber auch ganz bodenständige Einsichten hinter die Kulissen einer sich stark verändernden Gesellschaft. Einsichten im wahrsten Sinne des Wortes, die sich am stärksten im privaten Wohnbau manifestierten.
So früher haben die Leute in Großhäusern gewohnt, da haben mehrere Generationen gelebt. Und heute ist das eigentlich nicht mehr so. Heute leben eigentlich so ähnlich wie bei uns in den Städten. Wohnt ein Paar in einem Haus, vielleicht mit 1-2 Kindern. Also das hat sich sehr verändert. Und die Frage ist natürlich, wie kann man auf das reagieren mit dem Bauen?
Vor allem angesichts der islamischen Tradition, die eine starke Trennung zwischen Innen und Außen vorsieht. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, wie soll man mit der traditionellen Bausubstanz umgehen, angesichts der stark veränderten Lebens- und Wohnsituationen? Und die dritte Frage, was soll mit den wunderschönen, alten Mehrfamilienhäusern passieren, die verborgen sind hinter hohen, unscheinbaren, oft bröckelig wirkenden Backsteinmauern?
Also in den alten Stadtteilen der Städte, da sieht man eigentlich die Gassen, die Straßen, da gibt es nur einige Löcher, das sind dann eigentlich die Eingänge in diese Häuser. Und wenn man dann eben dieses Mausenloch durchschreitet, dann kommt man in einen Innenhof, der eben begrünt ist und dort spielt sich dann eigentlich das Leben ab.
Diese Häuser sind extrem nach innen ausgerichtet und damit die Besucherinnen und Besucher, wenn sie durch diese kleine Öffnung in den Hof treten, nicht gleich mitten im Familienalltag stehen, hat man bei einzelnen dieser Gebäude Zwischenstufen eingerichtet.
Übergänge zwischen innen und außen in diesem Sinne, dass die Gäste außen empfangen wurden, je nachdem wer es ist, auf 2 Sitzbänken. Es gab auch 2 Knockers, also 2 Klopfer, einer für die Männer, einer für die Frauen, damit man schon hören konnte, kommt jetzt ein Mann oder eine Frau, je nachdem musste man dann auftun. Dann ist das wie ein langer Gang, der dann schlussendlich in den Hof führt. Also auch hier gibt es verschiedene Zwischenzonen. Und Heute verfallen viele dieser Häuser, sehr schade eigentlich, die verfallen dann, weil sie einfach zu groß sind, wenn man sie nicht mehr pflegen kann. Und auch hier wird nach neuen Lösungen gesucht.
Denn der Verfall dieser Häuser ist ein bedauerlicher Verlust, den auch die Iraner als solchen sehen.
Die alten Gebäude, die werden sehr geschätzt und sie sind stolz auf diese Gebäude. Sie merken, dass das eine sehr reiche, alte Tradition ist.
Deswegen immer wieder die Frage an ihn, wie kann man das Traditionelle übernehmen? Dazu, meint Jörg Grütter, müssten sich die iranischen Architekten erst einmal mit der eigenen Baukultur, mit der eigenen Wahrnehmung von Raum befassen. Sich zum Beispiel überlegen, wie die internen Belüftungen und Beleuchtungen funktionieren und warum sie so gut funktionieren. Gerade die natürliche Beleuchtung, die Lichtführung und die vielen geheimnisvollen Einsichten und Durchsichten in diesen von außen verschlossen wirkenden Gebäuden sei schlicht fantastisch, gerät der Architekt ins Schwärmen. Sowohl in den sakralen Bauten als auch in den Wohnhäusern.
Wenn man da genau weiß, wie das eigentlich funktioniert hat, warum ist das so faszinierend für uns, könnte man versuchen, das eben zu übernehmen und zu übersetzen in eine moderne Architektur, aber mir ist bewusst, dass das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und, ja.
Zwei Monate war der Schweizer Architekt im Iran und hat unzählige Vorträge gehalten, vor allem über die Moderne in Europa. Durfte er in einem Land, wo es keine Rede- und keine Meinungsfreiheit gibt, frei darüber sprechen?
Das war natürlich ein heikles Thema. Es kommt immer noch darauf an, über was man spricht. Also zum Beispiel musste ich meine Vorlesungen immer im Voraus abgeben, die wurden dann zensuriert. Und teilweise hat man auch gewisse Sachen rausgenommen. Es war dann immer sehr peinlich, also die hat mir dann immer, konnte mir gar nicht genau erklären, warum, und es täte ihnen leid, aber man müsse eben und so weiter und so weiter. Das war für mich natürlich sehr eigenartig so.
Eigenartig vor allem, weil die Logik nicht immer ersichtlich war.
Ja, nein, also zum Beispiel aus einer Vorlesung, da ging es um Raum, Raumerleben und so weiter, und das habe ich dann an Bildern erklärt, also ich habe natürlich meine Vorträge, das ist immer eine PowerPoint-Präsentation mit vielen Bildern. Und da war ein Bild, das hieß «The Kiss» von Roy Lichtenstein. Ja, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das dort nicht funktioniert, dass sie das rausnehmen wollen. Ich habe ihnen dann immer meine PDF-Version gegeben und das war natürlich eine informatische Meisterleistung, das dort rauszunehmen. Das mussten sie dann, ja.
Auf der anderen Seite aber haben dann Sie, die ihn eingeladen haben, selber Bilder hergestellt, über die er sich dann seinerseits auch gewundert hat.
Ich habe zum Beispiel irgendwo mal einen Vortrag gehalten, da war vorne auf der Bühne also riesig groß einfach die PowerPoint-Präsentation und da kam zuerst ein Bild, das haben Sie gemacht, also da war einfach so zwei Drittel vom Bild sah man Ronchamp, also die Kirche von Ronchamp von innen, sah man drei Altäre mit drei Kreuzen und im dritten Drittel war dann der Titel von meinem Vortrag, mein Name.
Corbusier ausgerechnet dargestellt mit drei Kreuzen in einer tief islamischen Gesellschaft, als Einladung für einen Vortrag.
Bevor ich begonnen habe zu sprechen, kam ein Geistlicher, der hat gebetet. Und dann hat man die Nationalhymne gespielt, musste man aufstehen. Und das war dann alles eben mit dem Bild von den drei Altären von Le Corbusier mit den drei Kreuzen. Das war für mich dann auch, waren das irgendwie komische Momente so. Und, aber das hat es natürlich dann auch spannend gemacht. So, also.
Jörg Grütter hat sich auch sonst ab und zu gewundert, hat viel gesehen und viel erfahren. Doch außer über den wunderbaren Humor seiner Gastgeber und über das gute Essen und die Architektur möchte er sich nicht äußern. Zum einen, weil er die ihm entgegengebrachte Gastfreundschaft sehr hoch einschätzt. Zum anderen aber, weil er keinen der vielen Menschen, die er in diesen Monaten getroffen hat, in Schwierigkeiten bringen möchte. Auf alle Fälle hat er die Überarbeitung seines Buches jetzt in Angriff genommen und falls eine neue Auflage zustande kommt, wird sie um ein Kapitel reicher sein. Reflexe, Abenteuer, Architektur. Der Schweizer Architekt Jörg Rütter als unerwarteter Bestsellerautor im Iran. Das war eine Sendung von Maya Brandle.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.